Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Was eingangs klar sein muss, ich bin kein Literaturkritiker oder Germanist und ich habe allergrößten Respekt vor Gedichten als womöglich der Krönung der Dichtung. Ich verstehe aber Gedichte nicht immer in aller Tiefe. Auch bei der Lektüre von Christian Lehnerts neuem Gedichtband Opus 8 im Flechtwerk kann ich nur sagen, ich bin weit davon entfernt, sie ganz durchdrungen zu haben. Aber ich bin sicher, diese Gedichte sind es wert, immer wieder gelesen zu werden. Ich werde das tun, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Jetzt könnte man sagen, ich sollte lieber die Finger lassen von diesem Gedichtband, aber ich will es dennoch versuchen, sozusagen als humble servant, als demütiger Diener der Dichtung. Und es ist vor allem auch mutig, dass sich Christian Lehnert auf sein Gespräch einlässt, nicht wissend, wohin uns die Reise treibt. Christian Lehnert ist 53 Jahre alt, Jahrgang 1969, geboren in Dresden. In der DDR verweigerte er den Wehrdienst und war Bausoldat. Dann studierte er Religionswissenschaft, evangelische Theologie sowie Orientalistik. Lange hatte er in Jerusalem und Nordspanien gelebt, bevor er Pfarrer wurde in der Sächsischen Schweiz. Heute leitet er das Liturgiewissenschaftliche Institut an der Universität Leipzig und dichtet und schreibt und dichtet und schreibt und liest vermutlich auch manchmal die vielen Lobpreisungen seines Werks. Auch Opus 8 wurde von Kritikern hymnisch gelobt. Wir sitzen uns gegenüber in Leipzig in einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Herr Lehnert.
Guten Morgen.
Herr Lehnert, als Ouvertüre ein paar Fragen, auf die es schwer wird zu antworten. Ich habe Ihr Buch so gelesen, jeden Morgen ein Gedicht, also bevor ich den Deutschlandfunk angeschaltet habe oder auf einen Computerbildschirm geschaut habe, ein Gedicht. Meine Tage waren dadurch andere. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, Sie haben ja ein ganz wesentliches Stichwort schon gesagt, mit der Schöpfungsmystik und noch stärker mit der Ehrfurcht. Ja. Diese Gedichte leben ja aus einem Staunen und aus einer Offenheit für das, was mir entgegenkommt, was ich noch nicht so genau kenne. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, damit einen Tag zu beginnen, weil man dann neugierig wird auf die Dinge, die kommen, für die man noch keinen Begriff hat, für die man noch keine Vorstellung hat und gewissermaßen das innere Sensorium dafür öffnet. Ja, mich überrascht im Übrigen, dass Sie ein Gedicht gelesen haben, weil diese Gedichte sind ja paarweise konstruiert, wahrscheinlich.
Habe ich es nicht verstanden?
Nein, das hat mit dem Verstehen nichts zu tun. Ich denke nur, dass da gerade die Zweizeiler manchmal vielleicht auch ein bisschen in der Schwebe geblieben sind.
Wahrscheinlich muss ich auch zugeben, dass ich manchmal 5 bis 8 gelesen habe, weil sie auch einfach einen in Bann ziehen. Sie waren 20. Als es mit der DDR zu Ende ging, Sie haben mir mal erzählt, wie Sie es erlebt haben, damals Bausoldat zu sein, am Rande der Gesellschaft. Heute bekommen Sie Preise und viel Lob von denen, die sich professionell mit Literatur beschäftigen. Wo sehen Sie sich heute? Mittendrin oder immer noch am Rande der Gesellschaft?
Ja, man ist ja als Lyriker immer am Rande des Geschehens. Das mit den vielen Preisen oder so, das muss man auch nicht überbewerten. Nein, man ist als Lyriker deshalb oder als Dichter, das betrifft nicht nur die Lyrik als Gattung, sondern Prosa auch, als kreativer Mensch ist man, glaube ich, immer eine Randerscheinung, weil ganz einfach auch die Erneuerung in aller Regel von den Rändern kommt und nicht aus der Mitte. Und ich mich ja rein sprachlich an Rändern aufhalte, nämlich genau dort, wo ich mich Bereichen öffne, für die ich noch keine Sprache habe. Das ist ja das Wesen von Lyrik. Ich taste mich ja vor in Bereiche, wohin die Wörter noch nicht reichen. Und deshalb ist die Randexistenz der natürliche Ort des Dichters.
Sie sind auch Theologe. Ihre Kirche beschäftigt sich ja gerade mit anderen Fragen, beschließt zum Beispiel auf der EKD-Synode ein Tempolimit für Dienstwagen. Ist Ihre Hinwendung zur Waldameise und zum Süßwasserpolypen ein Rückzug, eine Art Eskapismus angesichts einer Gesellschaft, die meint, sich immer weiter auseinanderdividieren zu müssen in Gute und Böse?
Nein, ein Eskapismus natürlich nicht, sondern es ist eine veränderte Wahrnehmung. Und zwar, ich bin ja auch in meiner Kirche eine Randexistenz. In diesen ganzen Polarisierungen, die unsere Gesellschaft durchziehen, bin ich gewissermaßen auch eine Randexistenz, indem ich versuche, die möglichst nicht zuzulassen, sondern auf die Substanz und auf das Verbindende zu kommen. Und da sind wir wieder bei den Gedichten. Was die Gedichte unternehmen, ist ja den Versuch eines anderen Blicks auf die Dinge, nämlich einen Blick, der nicht einen Zugriff hat, keinen rationalen, technischen Zugriff, um die Dinge, die Pflanzen, die Tiere für irgendetwas für mich selbst zu nutzen, sondern zunächst erstmal davor zu verharren und zu schauen, was da eigentlich ist und mich befremden zu lassen. Das ist ein Blickwinkel, der meinen Zugang zur Natur, aber im Grunde auch zur Wirklichkeit, auch zur gesellschaftlichen Wirklichkeit verändert, indem ich eben nicht zulasse, und das versuchen ja die Gedichte, dass ich immer schon weiß, was das Gegenüber von mir will oder was das Gegenüber ist, dass ich das Gegenüber eben nicht mit Begriffen und Schlagworten bereits in die Schublade stecke, sondern offen bin und zuhören kann. Das wird in diesen Gedichten radikalisiert im Blick auf die Natur, denn unser technisch-rationaler Naturzugriff ist zunehmend zerstörerisch, und diese Gedichte lenken zurück auf einen Naturzugang, der so als Randphänomen, als Untergrundphänomen eigentlich die Naturwissenschaften auch immer bestimmt hat, nämlich ein Zugriff auf die Natur, der damit rechnet, dass die Natur nicht nur ein Material oder ein Rohstoff ist, sondern mir etwas sagt, dass mir etwas entgegenkommt, was ein Eigenleben, ein Eigenwert, möglicherweise sogar eine Eigenseele, das ist jetzt eine Metapher, aber etwas in dieser Art hat, ja.
Sind Sie da ein bisschen bei dem jesuitischen Theologen Teilhard de Chardin?
Ja, bei ihm ist es dann wieder ein System geworden, aber unter anderem auch, ich würde mal andersrum sagen, er schöpft aus denselben Quellen, wie ich an dieser Stelle schöpfe.
Der Dichter Christian Lehnert im Deutschlandfunk. Herr Lehnert, nach dieser Ouvertüre gehen wir jetzt ein wenig ins Detail, und damit unsere Zuhörer sich vorstellen können, wie Ihre Gedichte klingen, habe ich vorher ein paar rausgesucht vor diesem Gespräch, die Sie jetzt lesen, jetzt also Ihr Einsatz auf Seite 82, Walnüsse.
Walnüsse. Sie atmen langsam ein. Was außen war, erstarrt. Verstummt, zerfällt, zerfriert, wird unsichtbar und hart.
Ist das ein Gedicht über den Atem, über atmende Pflanzen und über Vergänglichkeit? Was assoziieren Sie?
Es ist halt der Versuch zu verstehen, was die innere Gestaltungskraft der Walnuss ist. Und das ist eben gewissermaßen der erstarrte Atem, der reduzierte Atem, der bis ins Dingliche hinein reduzierte Lebenspuls.
Dann nehmen wir mal Seite 84.
Die Moorbirke. Sie keimt und steht im Sumpf, treibt Wurzeln, bis sie bricht. Ihr Wachsen ist ein Tanz der Steine mit dem Licht.
Keimen und wachsen, das Leben als Tanz, auch das Nichtbelebte tanzt mit, also Steine und Licht. Gedichtinterpretationen waren schon in der Schule nicht so sehr meine Stärke. Sollen wir es einfach so stehen lassen, dieses Gedicht, oder mögen Sie drei Sätze dazu sagen?
Ja, ich will nur etwas zur Interpretation sagen. Also, wie Sie gerade Ihr Lesen dieser Gedichte beschreiben, sind Sie gewissermaßen der ideale Leser dieser Texte. Denn diese Texte wollen nicht interpretiert werden, sondern die wollen ja eine Resonanz erzeugen. Die wollen ja, dass etwas sichtbar wird. Und das, was sichtbar wird, ist ja immer ein Geheimnis. Man kann diese Texte nicht vollständig interpretieren. Sie wollen etwas sagen, diese Gedichte. Aber das, was sie sagen wollen, ist nicht irgendwie eine Information, die sie vermitteln wollen, sondern einen bestimmten Blick, einen bestimmten Zugang, eine bestimmte Energie.
Seite 85, Ihr Gedicht Morgendämmern.
Morgendämmern. Im frühen Licht ein Blick, der mich zerbrach. Aus Worten fiel ich, sprach und sprach und ward und wuchs, Gewächs und lauter Nichts. Dass du mich siehst, hält mich in kurzer Schwebe, lässt wachsen mich im Taggewebe. Ich bin es nicht und bin, wenn du geschiehst.
Zweimal kommt in diesem Gedicht das Wort Du vor. Hörerinnen und Hörer können das nicht hören. Dieses Du ist in Großbuchstaben geschrieben, also ein Verstoß gegen die Rechtschreibung. Das will uns wohl was sagen.
Ja, diese Gedichte haben an manchen Punkten die Tendenz zum Gebet, sagen wir mal so. Ich sprach eben davon, dass diese Gedichte aus einer Haltung des Staunens und der Verwunderung kommen. Und im Grunde genommen ist das für mich, das sage ich jetzt als ein gläubiger Mensch, eine religiöse Grundhaltung, ja. Religion will mir ja keine Weltanschauung primär vermitteln, sondern eigentlich mich öffnen für das Fremde, was sich irgendwie mit dem Geheimnis Gottes oder mit dem Unsagbaren verbindet. Und das ist verwandt dieser Haltung in den Gedichten. Das Wort Gott kommt in diesem ganzen Gedichtband gar nicht vor. Es kommt an 2, 3 Stellen dieses Du vor. Ich nenne es eine Tendenz zum Gebet, denn ein wirkliches Gebet ist es nicht. Beziehungsweise alles ist, dieser ganze Band könnte man als ein Gebet verstehen, ja.
Christian Lehner, Dichter und evangelischer Theologe in Leipzig, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über seinen Gedichtband Opus 8 im Flechtwerk. Herr Lehnert, Künstler, in diesem Fall Schriftsteller, haben ja oft eine Hassliebe zur Literaturkritik. Ich möchte dennoch ein paar Gedanken von Kritikern aufgreifen und nachfragen, wie sie darüber denken. Etwa, wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihren Gedichten die Frage nach dem Bewahrenswerten als eine bedeutsame Frage entdeckt, gerade in Krisenzeiten. Was ist das Bewahrenswerte?
Ja, das Bewahrenswerte sind diese Phänomene, denen ich mich nähern will. Ich fand, mich hat das sehr berührt, was da in der Frankfurter Allgemeinen stand, über die, was Wolfgang Matz da geschrieben hat, dieses Bewahren angesichts der Krise, weil das doch eine verborgene Energie in meinen Texten ist, die ich so auch gar nicht wahrgenommen habe. Also manchmal öffnen einem Kritiker auch die Augen für die eigenen Schreibmotive. Es hat etwas Bewahrendes in dem Sinne, dass in diese Texte ein unterschwelliger Schmerz eingetragen ist, dass diese vielen natürlichen Dinge, das sind ja fast alles Pflanzen, Tiere, denen ich mich nähere, dass die alle in einem höchsten Maße gefährdet sind und vor allen Dingen gefährdet auch durch meinen Blick. Ja? Also ich kann mich da nicht herausnehmen, als wäre ich gewissermaßen auf einer Insel der Seligen, sondern auch mein Blick bedroht diese Wesen. Auch mein Blick hat den eines menschlichen Zugriffs. Ja? Und ja, das erzeugt einen Schmerz, der sehr tief reicht.
In der Süddeutschen Zeitung heißt es, sie würden sich in die Tradition der Mystiker einschreiben. Der Kritiker erkennt aber immer noch genug Weltliches in den Texten. Ich vermute, sie würden das nicht in dieser Weise trennen.
Ja, man kann Mystik und Weltlichkeit ja nicht trennen. Man kann ja Mystik geradezu als die weltliche Seite der Religion verstehen und zugleich ist es die vertiefte religiöse Seite. Also diese Gegenüberstellung ist mir nicht ganz klar, was damit gemeint ist, aber mich einzuschreiben in eine mystische Tradition, also das finde ich ist auch wieder eine Beobachtung des Kritikers, die sehr tief greift.
Lassen wir das jetzt mal mit der Kritik der Literaturkritik. So etwas wie den Rahmen oder das Gerüst dieses Gedichtbandes bilden Zitate aus jüdischer und christlicher Mystik, also etwa das Buch Sohar, Meister Eckhart oder Jakob Böhme. Letzteren, den zitieren wir mal bei Ihnen auf Seite 87. Jakob Böhme, ein von Ihnen hochgeschätzter Mystiker aus Görlitz, Philosoph, christlicher Theosoph, zu Beginn des 17. Jahrhunderts schreibt er dies.
Ja, und vor allen Dingen haben Sie vergessen, er war Schuhmacher, Schuster, ja? Und Garnhändler. Ja? Wenn du ansiehst die Tiefe und die Sternen und die Erden, so siehst du deinen Gott und in demselben lebst du und bist du auch. Und aus demselben Gott hast du auch deine Sinnen.
Wieso waren und sind solche Positionen dieses Garnhändlers und Schuhmachers kirchlicherseits nun ja verdächtig?
Das hat viele Gründe. Auf der einen Seite ist es der Grund, dass sich Jakob Böhme eben am Rande der dogmatisch verfestigten christlichen Welten bewegt. Er spricht irgendwie anders, das tönt anders, die Bilder sind irgendwie anders. Das ist schwer handhabbar, also das entzieht sich einem ordnenden dogmatischen Zugriff. Das ist das eine. Das zweite ist, dass er aus Energien sich speist, die an sich im Christentum eine ganze ambivalente Existenz haben, nämlich diese mystischen, naturmystischen und esoterischen Welten, die auf Erfahrungen setzen, auf Erfahrungen mit Welten, die dem Alltagsbewusstsein nicht zugänglich sind. Und solche Erfahrungen sind immer höchst ambivalent, sind immer höchst gefährlich, uneindeutig. Die institutionalisierte Religion hat mit Recht an dieser Stelle immer Vorsichtsmarkierungen gesetzt. Andererseits sind das natürlich die Lebenskräfte einer jeden Religion.
Wir haben jetzt öfter über Mystik gesprochen. Mystiker neigen ja wohl generell dazu, das, was religiöse Menschen als Gott bezeichnen, in sich, in der Stille, im Abstand zum Geschäftigen, in der Schöpfung zu erfahren. Damit werden die Sakramente und Gnaden verteilenden Kirchen nicht überflüssig. Aber ein Mystiker, im besten Sinne des Wortes, wird wahrscheinlich selbstbewusster. Sind Sie auf dem Weg in diese Richtung?
Ja, die Grundenergie der Mystik beinhaltet ja zweierlei, und zwar zwei ganz konträre Energien. Nämlich auf der einen Seite das starke Gefühl, dass alle Ausdrucksformen, mit denen wir uns Gott nähern, unzulänglich sind, dass die Sprache nicht reicht, die Worte, die Musik nicht reicht. Das heißt, dass alles, was Ritus ist oder wenn Sie von Sakrament sprechen, dass das nur sehr unbedeutende Zeichen sind, gemessen an dem Abstand zwischen uns und dem Geheimnis Gottes. Und auf der anderen Seite ist die konträre Energie, setzen die Mystikerinnen und Mystiker auf Erfahrung, darauf, dass etwas geschieht, und zwar undenkbar, unmöglich geschieht. Ja, das sind zwei gegensätzliche Energien. Ich glaube, dass jede Religion eine mystische Seite hat, dass in jeder Religion die eigenen kritischen Kräfte lebendig sind. Und das liegt einfach daran, dass das Gegenüber der Religion oder das Innere, wie man es bezeichnen will, etwas ist, was dem Menschen auf der einen Seite nahe ist und gleichzeitig komplett entzogen. Das alles, Entschuldigung, ein Satz noch dazu. Das alles braucht natürlich, dass eine Mystik ohne eine institutionalisierte Religion ist undenkbar, weil die Mystik gewissermaßen den bergenden Raum von Ritualen, von Bildwelten braucht, sonst verliert sie sich ins Ungefähre.
Es gibt ja viele Indizien dafür, dass Wege der Innerlichkeit, der Mystik, der Kontemplation, dass die gefragt sind, dass die gesucht werden. Katholischerseits wird das vor allem in Klöstern, ich sag jetzt mal platt, bedient, in Anführungsstrichelchen. Wie ist es in der evangelischen Kirche?
Na, die evangelische Kirche setzt von jeher auf individualisierte Frömmigkeit. Also das ist gewissermaßen der Einzelne, der das vollzieht, was sonst die Klöster vollziehen. Und das war über Jahrhunderte ein sehr lebendiges und konstruktives Modell. In der Gegenwart kommt es in Krisen. Die religiösen Welten sind in einer Weise subjektiviert, dass da die Klammer fast vollkommen verloren geht. Und entsprechend reagieren evangelische Kirchen darauf verunsichert und reagieren durch Betonung von Organisationsstrukturen, von Institutionalisierung und so weiter. Das hängt miteinander zusammen. Ja.
Würden Sie in diesem Punkt dann eben von Ihrer Institution, der evangelischen Kirche, mehr erwarten? Oder ist das dann am Ende doch die Aufgabe des Einzelnen, wenn er sich für solche Wege konzentriert, interessiert?
Ja, letztendlich ist Religion immer die Wege des Einzelnen, und die starke Subjektivierung von Religion in unserer Gegenwart hat ja auch seine positiven Seiten. Sie bewirkt ja eine unglaubliche Kreativität in Entwicklung von Ausdrucksformen, eine starke seelische Energie in den Einzelnen. Ich glaube, eine Institution kann das nicht leisten, und die gegenwärtige Krise, dass Institutionen hängt ja auch damit zusammen, dass sie die Vielfalt von Glaubenswelten ganz schwer einfangen können, dass es gar nicht mehr gelingt, dass sofort Polaritäten entstehen, dass ganz vielgestaltige Milieus in der Kirche unterwegs sind und sich gegeneinander abgrenzen. Ja.
Wie ist denn das bei Ihren Theologiestudenten und Studentinnen? Sind denen mystische, innerliche Ansätze wichtig oder sind die auf einem ganz anderen Trip?
Also meine Beobachtung in den letzten Jahren ist, und das ist eine sehr schöne Beobachtung, dass einerseits die Studierendenzahlen zurückgehen. Das ist keine schöne Beobachtung. Aber die schöne Beobachtung ist, dass aber diejenigen, die studieren, etwas wollen, dass die im hohen Maße motiviert sind, dass die Fragen haben, dass die aus der Situation der Verunsicherung auch sehr, sehr viele kreative Kräfte ziehen. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Also den Typus des Studenten oder der Studentin, die gewissermaßen schon im Hinterkopf, wenn sie anfangen zu studieren, den Beamtenstatus haben und sich da in einem wohlsituierten Pfarramt befinden, die nimmt ab, die sind auch auf dem falschen Pferd. Das hat was sehr Schönes, das hat was unglaublich Bereicherndes.
Sie haben gesagt, die wollen was. Was wollen die? Können Sie das noch ein bisschen spezifizieren?
Sie denken selbstständig, sie haben in sich religiöse Energien, die nach einem Ausdruck verlangen. Sie wollen gestalten und Glauben leben, ja. Also das merke ich immer mehr. Da sind wir auch bei der Frage von vorhin, ja. Also ich glaube eben in Zeiten so stark subjektivierten Glaubens werden Lebensformen viel wichtiger als dogmatisch weltanschauliche Fragen. Glaube will heutzutage vor allen Dingen gelebt werden und weniger formuliert werden, ja.
Religiöse Energien, Sehnsucht nach Orientierung. Bei manchen Menschen bricht das ja besonders in der dunklen Jahreszeit auf, für Christen im Advent und zu Weihnachten. In diesem Jahr läuft parallel die Fußball-WM. Wer etwas anderes sucht als Ablenkung, was empfehlen Sie?
Die Stille vor allem. Die Stille und die, also, ja, das. Das andere ist, das steckt in der Formulierung bereits, des anderen, ja. Das andere ist eben das, was ich im Alltag nicht vorfinde und was ich noch nicht erwarte. Im anderen steckt ja die Negation dessen, was da ist. Also, ich würde vor allem sagen, und das sage ich jetzt von mir, also, ich suche die Reizarmut, die Konzentration auf kleine, wesentliche Dinge, ja, die Stille, ja. Das vollziehen diese Gedichte im Übrigen auch. Die sind ja manchmal, also ganz reduziert, ja. Also die Hälfte dieser Texte sind Zweizeiler, ja. Die versuchen ganz in der Stille, in einem Schwingenschlag im Grunde genommen, einem Pulsschlag, etwas zu empfinden und zu erfassen. Und, ja.
Zum Schluss hören wir noch mal etwas aus Ihrem Buch, und zwar sozusagen das Vorwort. Dieses Vorwort ist gedruckt wie ein Dreieck, die Wörter verjüngen sich nach unten und in der letzten Zeile stehen dann nur noch drei Wörter, die verrate ich jetzt noch nicht. Der Titel dieses Textes holt uns auf den Boden der Natur zurück, er ist überschrieben mit Ein natürliches Buch. Herr Lehnert, Sie haben das Wort, fast das letzte Wort.
Ein natürliches Buch. Von Pflanzen und Tieren, Mikroben und Steinen in ihren Erscheinungen. Von ihren Namen, Ähnlichkeiten, Heilkraft und ihrem Atem. Signaturen in pulsenden Bewegungen, verletzliche, und von dem einen Grund derselben, ihrem Werden im Verlöschen, Soli Deo Gloria.
Ein natürliches Buch, dieser Text ist zu finden in dem Band Opus 8 im Flechtwerk des Dichters und Theologen Christian Lehnert. Das Buch ist erschienen bei Suhrkamp, 117 Seiten, kosten 22 Euro. Herr Lehnert, danke, dass Sie sich eingelassen haben auf dieses Wagnis. Danke, dass wir uns treffen konnten hier beim MDR in Leipzig. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.